Bushido X, der Kampfkunst-Podcast mit Andreas Silbersack. Ja, herzlich willkommen heute hier wieder beim Bushido X Podcast. Ich habe heute mal wieder einen lieben Gast bei mir, und zwar den Mohamed Inci, Sifu Mohamed Inci. Servus, grüß dich.
Hey, mein Lieber, grüß dich.
Ja, schön, dass du heute bei uns bist. Ich habe jetzt noch gar nicht viel über dich erzählt, weil ich gedacht habe, es ist immer cool, wenn du das selber machst, dass die Leute einfach mal wissen, wer du bist, was du machst, wo du bist. Also jetzt kannst du dich kurz vorstellen.
So, ich heiße Mohamed, bin 39 Jahre jung, komme aus Reutlingen von Baden-Württemberg, Deutschland. Ich betreibe seit 1998 Wing Chun und leite hier in meiner Stadt eine Akademie, ja, mit zwei Schulen sozusagen. Genau, mache ganz hauptberuflich. Habe damals bei der EWTU angefangen, beim Kernspecht, beim Sifu-Kernspecht. Bin dann 2001 zu EPMAS gewechselt, zum Emin Boss-Tippel. Und seit 2005 bin ich eigenständig und selbstständig.
Ja, okay, das ist schon mal sehr cool. Ich hab schon mal im vergangenen Podcast mit dem Steve Hansche telefoniert, der war ja auch mal EWTO, das heißt für unsere Zuhörer, ihr habt vielleicht da draußen schon mal einen Blick drauf, was ist. Also EWTO, Sifu oder Sigung Kernspecht, ist so eine der großen Positionen im Wing Chun. Und dann EPMAS, es ist Emin Butzeppe, was mal sein Meisterschüler war. Und ja, vielleicht, ich weiß nicht, willst du zu den beiden was sagen? Hast du?
Ja gut, kein Thema. Ich habe jetzt vom Sifu Kernspecht relativ wenig mitbekommen. Ich habe zwei Lehrgänge bloß besucht bei ihm. Okay. Ansonsten habe ich das immer, die Prüfungen und so weiter, bei seinen Meisterschülern absolviert. Der Grund, warum ich angefangen habe, war, weil wegen Botsteppe. Meine Cousine ist mit seinem Cousin verheiratet.
Ah, okay. Und Familienbande.
So, ja, aber er weiß das nicht. Ich habe es ihm nie gesagt, dass ich mit ihm so ein bisschen, ja, ein paar Ecken verwandt bin. Oder angeheiratet verwandt bin. Ich habe es ihm nie gesagt, ich wollte keinen Sonderbonus haben oder sowas. Also er weiß es bis heute nicht. So bin ich da reingekommen. Also damals gab es ja kein YouTube oder kein Internet sozusagen in den 90er Jahren. War ja relativ, genau, in den Kinderschuhen.
Ja, unvorstellbar, aber ich habe das auch immer wieder, dass ich das sage und die Leute mich komisch anschauen.
Besonders, ja, die verstehen es gar nicht. Also damals war das wirklich, Werbung ging nur über Mundpropaganda und Plakate und Flyer oder die Budo-Zeitschriften, klar, von Norbert Schiffer zum Beispiel.
Genau, Karate-Journal, Budo-Journal.
Genau, das so war, hat man da eigentlich was mitbekommen, eigentlich, dass in der Welt so vor sich ging oder durch Videokassetten. Damals konnte man nicht irgendwo sich zu Hause hinsetzen und einen Rechner anmachen und YouTube einschalten. Gab es damals alles gar nicht. So, das Wing Chun war ja so ein bisschen geheim gehalten und man hat den Namen WT immer gehört und dann, oh cool, WT und Vorsicht und hin und her. So war das damals in den 90ern, war halt relativ stark. Und dann, als ich dann seinen Namen dann so erfahren habe und wer das ist, was er macht, hat es mich schon begeistert. Ich war halt nie so ein, ja, Fußballfan oder Basketballfan, dass ich irgendwann im Verein was gespielt habe. Ich war immer kampfsportaffin und wollte in die Richtung was machen. Und in meiner Stadt gab es halt nur das Wing Chun. Also es gab kein Karate, Taekwondo oder so, was so gängige Kampfsportarten sind, so Judo. Klar, in kleinen Vereinen, aber die haben mich jetzt nicht so, ja, davon habe ich wenig mitbekommen. Ja, und dann habe ich mich da zum Probetraining angemeldet und habe da angefangen damals. Und dann bist du halt bei den Prüfungen und Lehrgängen dabei gewesen und dann kommst du da hin mit Tausenden von Leuten. Auf einem Lehrgang war schon brachial das Ganze. Von der Optik her und vom Feeling her, also das war wirklich Wahnsinn. War eine schöne Zeit auf jeden Fall.
Ja, na, das glaube ich auf jeden Fall. Ja, ich bin ja, wie meine Zuhörer wissen, auch so ein alter Wing Chunler. Das war und ist meine große Liebe. Und wir sind ja da schon, ja, wir sind schon einige Positionen im Leben durchgegangen. Und um ganz kurz auszuholen, damit man unsere Verbindung kennt, also wir haben uns mal kennengelernt auf einem Kampfkunstnetzwerk und mir hat getaugt, dass du so ein, ich sag mal so ganz gerade raus, so ein gerader Mensch bist, weil ja. Ich schätze das immer sehr. Wir haben in der Kampfsportszene haben wir ja alle möglichen Couleurs und ich mag Menschen, die nicht immer nur das sagen, was man hören möchte, sondern auf dem Punkt sind, aber wo man weiß, man ist da an einer ehrlichen Position und das finde ich bei dir sehr gut. Ich beobachte ja auch immer, was du tust und Wir haben ja schon längere Zeit in der Planung, dass wir uns mal besuchen. Da hat uns der Lockdown jetzt ein bisschen ausgebremst, aber das wird auch noch passieren, sicherlich. Ja, das heißt, eben im Bootstippe war ein bisschen der Auslöser für dich da reinzukommen, für diejenigen von euch, die jetzt was jünger sind. Das war damals, Emin war, kann man schon sagen, so das Aushängeschild vom WT, oder? Wie siehst du
richtig,
das?
Richtig, ja. Also er hat ganz, ganz viel gemacht für die Wing Chun-Branche. Er hat 1986 ja auch den William Chung herausgefordert und ihn auch im Kampf besiegt. Und das war so sein Sprungbrett nach oben. Danach war er in Amerika, hat dann die USA sozusagen vertreten als Cheftrainer, hat dann vor der Frau von Bruce Lee eine Vorführung gemacht, zum Beispiel die Linda Lee und so fort. Also er war dann, es gab halt einen riesen Hype um ihn und so ist der Name auch berühmt geworden. Also Wing Chun war halt, ja, eigentlich so wie, keine Ahnung, Kung Fu, Karate, einfach ein Name einfach, aber er hat das Ganze nochmal gehypt. Dann kam noch hinzu, dass die Gracies den herausgefordert haben und dann, ja, es gibt ja verschiedene Sichtweisen, was da passiert ist. Auf jeden Fall kam es halt nie zu diesem Kampf. Mhm. Er ist dann in diese UFC-Schiene noch mit reingekommen, mit Marketing und so weiter und hat den richtig, richtig, also der Name ist halt weltbekannt geworden. In einer kurzen Zeit. Ja. Also, ja.
Ist jetzt in der letzten Zeit ein bisschen stiller geworden, aber es war zu unserer Zeit, war es ein Name, an dem man nicht vorbeikommt und auch der wahnsinnig viel Fans um sich geschart hat. Und ich glaube auch, es hat natürlich auch für ihn gesprochen, er war auch ein bisschen so über die Bodyschiene, ein gut austrainierter Typ. Der hat das nach außen hin natürlich auch nochmal ganz anders wiedergespiegelt, als das vielleicht der eine oder andere gemacht hat. Das ist jetzt für Wing Chun nicht unbedingt zwingend, aber ich finde immer, dass es trotzdem nicht schlecht ist, wenn man schon so ein bisschen so ein bisschen Body mitbringt, auch das Feeling für so einen Menschen, ne?
Oder war für die Leute. Der erste, wo das Wing Chun so auch ein bisschen kämpferisch, so dieses kriegerische vorangebracht hat, aus Unterrichten und das Trainieren. Das hat mir sehr imponiert. Also es gibt viele Wing Chun-Meister, die einen auf so Richtung Tai Chi gehen und auf Gesundheit und es wird im Kampf nicht funktionieren. Und er hat dieses Kämpferische einfach gefördert.
Wie lange warst du dann bei ihm oder beim Epmas?
Ich habe 2,5 Jahre war ich bei ihm. Und dann ist es nach Vorfall passiert, dann musste ich mich halt trennen. Darauf möchte ich jetzt nicht weiter eingehen.
Ja, kein Ding.
Und dann bin ich, ich war sehr enttäuscht von den ganzen Organisationen und so weiter. Und dann habe ich einen Schlussstrich gezogen, habe gesagt, ich werde mich nicht mehr in eine Organisation begeben und werde mein eigenes Team aufbauen. Und so ist dann auch gekommen.
Genau, das heißt, jeder hat seine Zeit. Jetzt reden wir über deine Zeit. Das ist... ist, glaube ich, auch das, was das Spannende ist. Und da kannst du es meist zu sagen. Du hast eingangs schon erwähnt, du hast zwei Schulen, eine Akademie, in der du, ich glaube, von Kinder bis Erwachsene alles unterrichtest. Erzähl mal was über dein Angebot und wo du da deine Schwerpunkte und Gewichtungen hast.
Also der Unterricht geht ab 3 Jahren bei mir los. Es ist ja pädagogisch das Ganze für die Kindergartenkinder. Klar kann ein Kindergartenkind jetzt kein Erwachsenen umhauen, aber darum geht es gar nicht. Es geht so ein bisschen um das Therapeutische ein bisschen und um Motorik und Sprachübungen. Das ist sehr, sehr wichtig. Und dass die Kinder lernen, Nein zu sagen. Mhm. Das Nein ist ganz, ganz wichtig. Die Kinder in dem Alter sehen alles gutgläubig und denken, alle sind so wie Mama und Papa. Dass alle gut sind, sind es aber nicht. Und das versuchen wir ein bisschen zu unterrichten und beizubringen, dass die Kinder wirklich lernen, okay, der ist gut, der ist schlecht. Und dass sie Grenzen einfach aufweisen. Also das ist das Ziel bei den Kindergartenkindern und Vorschulkindern. Bei den Grundschulkindern ist es so eher diese Anti-Mobbing-Schiene. Selbstbewusstseins aufbauen und ich sage immer, wir sind eine Anführerschmiede. Wir wollen Anführer machen. Wir wollen keine Rambos hier ausbilden, dass sie, keine Ahnung, Krieger werden, sondern jeder soll lernen, auf sich selbst zu achten und allein dastehen zu können und selbstbewusst dastehen zu können. So, das ist Ziel.
Ja, du machst ja auch sehr viel mit Schulen, ne? Das ist glaube ich, auch eins von deinen Referenzen, die man ganz klar nach vorne kehren kann. Du bist da anerkannt als Trainer und immer wieder gern gebucht. Was hast du denn da auf der Palette jetzt für 21? Ich weiß, wir sind alle noch im Lockdown, aber wir schauen ja alle nach vorne. Natürlich dahin, wo es wieder losgeht, wo wir wieder auf Sendung kommen können. Kannst du was über deine Schulprojekte erzählen und wie die Eltern sich das vorstellen können? Und es sind ja sicher jetzt auch ein paar Zuhörer aus deiner Gegend, die im Elternbeirat sitzen oder sowas. Wie schaffe ich es? Oder wie kann ich so einen Kurs von dir an meine Schule bringen?
So, also ich mache ja relativ wenig Werbung in Schulen. Also ich bin da eigentlich immer in meiner Schule gewesen, habe dann diese Projekte gemacht mit Anti-Mobbing und meine Programme sind wirklich gut. Also ich habe jetzt nichts erfunden oder was dazu gekauft oder Seminare besucht, sondern es sind einfach nur Erfahrungswerte von mir, da ich auch sehr viel Mobbing erlitten habe in meinem Kindesalter.
Okay.
Und aus diesen Erfahrungspunkten habe ich mein Anti-Mobbing-System erfunden, also ins Leben gerufen.
Mhm. Okay.
Und es spricht halt die Jugend sehr an. Ich rede auch mit einer Jugendsprache und die Kinder hören auf mich und wir sind auf einer Wellenlänge einfach. Und dadurch sind dann die Lehrer darauf aufmerksam geworden in den Schulen und die Lehrer haben dann die Rektoren angesprochen und ich kriege halt die Anrufe von Rektoren, ohne dass ich Werbung machen muss. Ich bin jetzt auf 6 öffentlichen Schulen vertreten, von Grundschulen bis Gymnasien bin ich vertreten und ich gehe da hin und horche da einfach mal in die Gruppe mal rein, was sind denn so die Schwachpunkte und die Stärken der Klassen und auf diese Schwächen gehe ich dann drauf ein, damit wir diese Schwächen wegbekommen.
Okay, das heißt, wie stelle ich mir das vor? Wie lang ist so eine Präsenz an der Schule? Ist das ein Wochenendkurs? Bist du öfters da?
Es ist so
ein immer ganz wichtig, glaube ich, für diejenigen, die da draußen sind, jetzt gerade für Eltern, dass sie sich was vorstellen können, was so ein Kurs beinhaltet.
Also der Kurs, ich mache die ganzen Kurse in den Schulen, mache ich ehrenamtlich. Ich verlange dafür keinen Cent. Ich möchte wirklich den Kindern helfen, den Leuten helfen aus dieser ganzen, es ist ja nicht nur Mobbing, sondern es geht auch um Misshandlungen, Vergewaltigungen. Okay.
Ja, also ein hartes Thema. Hartes Thema, ja.
Und ich gehe wirklich gezielt auf die Kinder ein und versuche auch zu helfen. Ich lasse auch meine private Nummer da. Wenn die jemanden zum Reden brauchen oder auch Hilfe brauchen, die können mich nachts um 3 anrufen.
Super. Das ist, und dafür stehen Werte, ja. Da bin ich bei dir.
Und ich lebe das auch vor und es ist nicht nur ein Geschäftsmodell von mir wirklich, sondern ich lebe das einfach. Und alles, was ich sage, da stehe ich auch dahinter. Und wenn jemand Hilfe braucht, bin ich da. Und wenn ich ein Leben retten kann, in meinen 30 Jahren oder 20 Jahren Erfahrung, die ich jetzt habe, habe ich schon gewonnen. Mhm. Das ist so mein Gedanke einfach.
Ja, das ist genau der Punkt, was ich vorhin gesagt habe, warum ich dich als Person so mag und als Trainer, weil man bei dir merkt, du bist zwar eine professionelle Schule, aber du lebst das, was du bist. Und das ist, glaube ich, in der Kampfkunstszene und Kampfkunstbranche ganz, ganz wichtig. Auch wenn ich jetzt als Vater oder als Elternteil mich entscheide, wo gehe ich hin, ist immer, glaube ich, ganz wichtig, wie authentisch ist der Mensch, der vorne steht, will der mir was verkaufen oder erlebt er das wirklich und ist für die Kids, gerade bei den Kindern, wirklich auch da. Ne? Das ist also ein ganz, ganz großes Kino für mich und das mag ich und das unterstütze ich und dafür bin ich auch sehr froh, dich heute hier bei uns zu haben.
Vielen Dank.
Wir haben, ich habe gesehen, du hast ja auch mit dem Carsten Stahl zusammengearbeitet, dann ist den meisten ja im Begriff so aus der Anti-Mobbing-Geschichte, weil er auch da sehr, sehr viel tut und du bist da ja, ein Ansprechpartner und hast jetzt, glaube ich, auch für 2021 schon wieder etwas in Planung. Magst du darüber was erzählen?
Also ich bin zum Carsten, also an den Carsten reingekommen. Ich lese sehr viele Bücher über Anti-Mobbing und dann bin ich auf sein Buch gestoßen. Und dann habe ich gedacht, komm, ich schreibe den jetzt mal an und lade ihn mal ein. Und dann so ist dann ja dazu gekommen, dass er zu mir in die Schule kam und es ist eine relativ gute Freundschaft entstanden mit ihm. Mhm. Und jetzt habe ich den wieder eingeladen, jetzt dieses Jahr, sobald der Lockdown rum ist, kommt er vorbei. Er spricht nicht nur das Thema Anti-Mobbing an, sondern auch wirklich dieses, die ganzen Probleme, die heutzutage da sind. Cybermobbing, Misshandlungen, Vergewaltigungen, dann Politik. Er ist ja in diesem breiten Spektrum dabei und arbeitet da hart daran, dass es besser wird. Und ja, sobald der Lockdown rum ist, wird er wieder kommen und ein Riesenseminar bei uns machen.
Ich habe ein paar Fotos gesehen von deinem letzten, da war ja die Hölle los, ne? Du warst glaube ich, bis zum letzten Platz ausgebucht, ne?
Es gab noch ungefähr knapp 50 bis 70 Leute nach draußen, die wir noch rein wollten, aber ich konnte keinen mehr reinholen. Also das ging gar nicht mehr. Okay. Das ist heute unvorstellbar, wenn wir jetzt ganzen Corona und so weiter jetzt mal haben, die ganzen Corona-Maßnahmen und Lockdown und hier. Es ist unvorstellbar, das nochmal zu machen. Also.
ja, gut. Das ist, im Moment ist das witzigerweise, obwohl es nicht so lang ist, das 2020er Jahr hat uns doch so in eine neue Realität und Normalität geführt. Und wir hoffen natürlich alle, dass wir eine Normalität wieder schaffen können, wenn sie auch ein bisschen anders ist. Da geht es uns ja allen ähnlich. Und wenn der Carsten dann kommt, der macht dann, der hält dann eine Rede oder wie stelle ich mir das vor? Was stelle ich mir vor, wenn er jetzt wieder bei dir ist? Was würde er machen? Was bietet er an?
Er hat das letzte Mal über sein Buch, über sein Leben einfach gesprochen, wie er das Mobbing einfach erfahren hat und gespürt hat. Und wie er den wie er aus diesem Mobbing rausgekommen ist, er hat Tipps gegeben, wie man da rauskommt und hat den Kindern auch ein bisschen zugehört, hat ihnen auch Ratschläge gegeben, wie man das verhindern kann. Und wenn man es alleine nicht schafft, dass man jemanden ansprechen soll, geteiltes Leid ist halbes Leid und so weiter.
Ja,
das waren die Themen letztes Mal.
Ich glaube, es ist ja spannend, wenn da vorne so jemand ist, den die Eltern oder auch die Kinder aus dem Fernsehen kennen. Der hat natürlich nochmal einen unheimlich starken Zugang, glaube ich, da rein. Ne?
Ich kannte ihn davor überhaupt nicht. Ich habe noch nie seine Serie angeguckt oder seine Sendung angeguckt. Da habe ich mitverfolgt. Okay. Ich kannte ihn gar nicht. Nur durch dieses Buch habe ich ihn dann eingeladen. Und es war wirklich krass zu sehen, wie die Kinder und die Jugendlichen den eingehimmelt haben. Also jeder kennt den.
Ja.
Und es war Wahnsinn. Also sobald du den Namen sagst, jetzt auch beim jetzigen Seminar zum Beispiel, ich habe es gepostet, mein Facebook kocht gerade, also es glüht.
Ja, super.
Förmlich. Die Leute kennen den alle, schätzen den, mögen den, alle wollen dabei sein. Also er hat schon was erschaffen. Also wirklich gut ab.
Okay. Ja, ich kenne ihn jetzt nicht persönlich, aber ich sehe mir hin und wieder mal einen Post an, den er macht. Und was mir taugt, ist, er nimmt halt kein Blatt vom Mund und spricht die Probleme offen an. Und ich glaube, wir brauchen einfach Menschen, die sich trauen, ehrlich zu sein, autark zu sein und auch die Sachen anzusprechen, auch mit der Gefahr hin, dass man nicht immer gemocht wird, weil wir haben heute so eine Allgefälligkeit und du weißt das, dass ich das auch in unseren Kreisen manchmal kritisiere, dass diese zwei Gesichter nach vorne hin etwas ist, was ich gar nicht mag, sondern ich finde, es ist immer gut, wenn du ein Typ bist, wenn du eine Meinung hast, wenn du die Meinung vertrittst, du musst nicht jedem gefallen, aber dann ist es für die Menschen, die sich für dich interessieren, glaube ich, wichtig, das zu sehen und auch, dann kann ich mir ein Bild machen über den echten Menschen. Ne? Das ist, glaube ich,
immer. Man braucht in dieser Zeit jemanden, der die Wahrheit spricht und sich davor nicht schämt und auch traut, die Wahrheit zu sprechen.
Genau.
Gibt das ganze Licht im Dunkeln.
Ja, das heißt, bei den Kindern extrem gut aufgestellt, bei den Erwachsenen, du bist ein Wing Chun-Lehrer mit Herz und Seele, glaube ich, wenn ich das so sagen darf. Das heißt, dein Erwachsenenprogramm ist dann Wing Chun.
No, also ich habe das so ein bisschen modernisiert, sag ich mal so. Es ist zwar traditionelles Wing Chun dabei, aber es ist sehr auf Rollenspiele fixiert. Also jetzt nicht so wie damals bei der EWTO mit diesem Blitzdefense, sondern Alltagssituation einfach. Wie muss ich mich hinstellen? Wie muss ich mich taktisch hinstellen in eine günstige Position, damit ich mit so wenig wie möglich Schaden davon komme? Dann machen wir ganz viele Rhetorikaufgaben, Sprachaufgaben, Körpersprache ist ganz, ganz wichtig. Ja. Der Kampf, also dieses Schlagen und Treten, kommt bei mir ganz am Schluss. Das Selbstbewusstsein muss erstmal aufgepäppelt werden, auch bei den Erwachsenen. Ein selbstbewusstes Erscheinungsbild, das ist A und O. Und das ist so mein Hauptaugenmerkmal im Training.
Okay, das hört sich spannend an, ja. Ja, es ist ja wichtig, dass sich das alles weiterentwickelt. Ich glaube, das, was vor 20 Jahren gang und gäbe war, das hält heute nicht mehr stand. Und
richtig.
Da muss man sich einfach weiterentwickeln. Und ich glaube auch, und da bin ich voll bei dir, gerade so Rhetoriktraining und Deeskalationstraining, die Selbstverteidigung fängt ja viel, viel früher an. Ne? Also mein Credo ist auch immer, dass ich sage, okay, Selbstverteidigung ist wie ein Airbag. Wenn er da ist, ist gut, aber wenn du ihn siehst, hast du einen Unfall gehabt. Das heißt, wenn ich schlagen oder treten muss, bin ich ja eigentlich schon in einer relativ brenzlichen Situation.
Richtig.
Ja, das ist, da sind wir ja, glaube ich, beide gleich einer Meinung. Das Thema Wing Chun, wir haben vorhin schon angesprochen, es gibt und gab immer wieder viele Verbände mit Vor- und mit Nachteilen. Darauf will ich jetzt gar nicht so eingehen, weil da muss sich jeder selbst ein Bild machen und das kann man auch mit jedem nochmal unter vier Augen besprechen. Aber ich glaube, da draußen sind ja nicht nur wir, sondern viele, die unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben. Ist ja bei mir genauso gewesen. Aber dann haben wir immer dieses Thema mit Menschen, die mal woanders trainiert haben und die dann wechseln wollen. Wie gehst du damit um? Bist du dafür offen? Bist du offen für andere Wing Chun-Leute?
Ich bin komplett offen. Also für mich spielt der Mensch eine Rolle. Also jeder brüstet sich mit Großmeister und Meister und hin und her. Die Techniken kann man überall erlernen. Mir wichtig ist, wie ist das Zwischenmenschliche? Fühle ich mich wohl in einer Schule? Fühle ich mich wohl beim Lehrer? Kann er mir diese Führungsrolle geben? Ist er für mich ein Mentor? Das spielt für mich eine Rolle. Also wenn er menschlich nicht okay ist, aber der beste Kampfkünstler ist, dann ist es schon für mich verloren. Also dann vergehört ich meine Zeit da nicht. Es muss alles beide passen. Ein Großmeister ist jemand mit den Techniken, mit den Fäusten und auch im Herzen muss ein Großmeister sein.
Okay, das ist schön gesagt. Das kann man.
Das ist für mich ganz gut.
Kann ich eigentlich nichts hinzufügen. Ich habe mal in einem Post vorher was über die vier Säulen gemacht, was ich bei meinen Trainern wichtig finde und das kommt genau dahin, dass man nicht nur Technik braucht und ein Fighter sein muss, sondern man muss auch natürlich noch ein paar andere wichtige Elemente mit in die Geschichte reinbringen. Ja, 2020 hat uns alle natürlich schwer mit dieser Lockdown-Geschichte erwischt. Und ich schaue mich so um im Kollegenkreis, da ist ja wahnsinnig viel Anstrengung angestellt worden von Online-Training über Videotheken, die geöffnet worden sind, Einzeltraining, solange das noch gesetzlich erlaubt war. Und jetzt sind wir natürlich alle in die Richtung an Hoffen und am Bangen, wann es wieder losgeht und wann wir da mal ein grünes Licht kriegen. Bist du jetzt momentan online-technisch irgendwie unterwegs? Was machst du für deine Mitglieder? Wie schaut die Community aus? Dass wir da ein bisschen drüber sprechen. Wie ist dein Gefühl?
Ich habe jetzt während der Zeit natürlich sehr viel genutzt, um ein paar Dinge zu erledigen, die auch am Schreibtisch lagen natürlich. Die habe ich erledigt. Ich habe ein Buch geschrieben für die Kindergruppen. So ein Tagebuch fürs Training. Dann habe ich DVDs habe ich rausgebracht wieder. Habe an einer Webseite gearbeitet als Service für die Mitglieder. Und ich habe ganz viel Einzeltraining gegeben. Also das Zoom-Training schön und gut. Es ist schön, dass man sowas hat, aber es ist nicht das Gleiche, wenn man vor Ort ist. Ich musste halt ganz viel mit dem Ordnungsamt kämpfen und diskutieren, bis ich eine Genehmigung bekommen habe, dass ich Einzeltraining geben durfte.
Okay.
Und bin dann wirklich die Schiene gefahren. Habe dann jedem wirklich zweimal die Woche Einzeltraining gegeben. Und diese Schiene fahre ich weiterhin fort.
Na super, okay. Das heißt, du machst die Situation mit viel Einsatz und Herzblut wett.
Richtig.
Ja, löblich, das ist super. Du hast gerade angesprochen Buch. Das ist natürlich interessant, da flaggt es auf. Erzähl mir ein bisschen was über dein Buch. Was hast du rausgebracht und was ist der Inhalt?
Eigentlich nicht viel Neues. Ich habe für die Kinder habe ich Tagebücher. Das heißt, wenn sie sich bei mir anmelden, die Kinder, bekommen den Tagebuch vom weißen Gurt bis zum Schwarzgurt, was sie alles so erledigen müssen an Techniken.
Okay.
Es war halt so eine Zettelwirtschaft und das habe ich jetzt als Taschenbuch rausgebracht.
Weil okay.
Viel. Das zweite Buch, woran ich jetzt dran arbeite, ist Sicherheit für Kinder mit Anti-Mobbing und mit Umgang mit Fremden. Daran arbeite ich jetzt gerade ein bisschen mit To-Do-Aufgaben für Selbstbewusstsein. Kann ich ein kleines Beispiel geben, zum Beispiel, die Kinder müssen morgens aufstehen, Zähne putzen, in den Spiegel gucken und zu sich sagen, ich bin cool, ich bin nett, ich bin toll und ich bin klug und ich mag mich so, wie ich bin. Mhm. Das müssen die 40 Tage lang machen, bis es im Unterbewusstsein sozusagen geprägt ist. Bei uns gibt es so ein Sprichwort, wenn man 40 Tage lang eine Gewohnheit fortsetzt, wird es zur Gewohnheit.
Mhm.
Okay. Automatisiert. Und das ist sozusagen die Hausaufgaben für Selbstbewusstsein stärken. Und darüber habe ich jetzt bin ich jetzt kurz davor, das Buch zu veröffentlichen. Wird auch auf Amazon zu kaufen sein.
Na, sehr cool. Dann auf jeden Fall, wenn das Buch rauskommt, werden wir auf jeden Fall nochmal einen Podcast, wenn du magst, genau über das Buch machen und das ein bisschen besprechen. Weil ich glaube ja immer, und das war ja die Idee von mir mit dem Podcast, dass man einfach einem breiten Publikum das öffnet. Und zum anderen, wir haben das ja in der Vergangenheit schon öfters mal gemacht. Ich finde es immer gut, wenn man ein bisschen das eigene Ego zurückstellt und schulübergreifend und natürlich auch stilübergreifend sich vergleicht, miteinander kommuniziert. Und das, was die Kampfkunst eigentlich macht, nämlich als Mensch ein guter Faktor in der Gesellschaft zu sein, zu verstärken. Und das ist, darauf freue ich mich drauf, dass wir noch ein paar Projekte dieses Jahr sicher starten werden.
Super,
ich auch. Ja, von deiner Seite 2021, gibt es Pläne, gibt es News? Hast du schon was im Petto? Du hast vorhin gesagt, zweite Schule, die ist ja, glaube ich, noch im Entstehen, ne?
Genau.
Wie wo bist du da?
Also es ist so, ich hätte jetzt am 1. Januar die Schule eröffnen sollen oder dürfen, aber jetzt kam der Lockdown dazwischen.
Ja.
Es wird es verschoben. Die zweite Schule ist ungefähr 20 Kilometer entfernt von der jetzigen Schule. Das ist hinter Metzingen, diesem Out der City. Ja, da werden wir wahrscheinlich jetzt nach dem Lockdown anfangen und Hauptaugenmerk ist Kinderunterricht.
Okay.
So es ausschaut. Und da haben sich schon wieder Schulen wieder gemeldet.
Oh, super.
Ob wir da wieder das Anti-Mobbing angehen können.
Okay.
Ich freue mich drauf. Also sobald der Lockdown rum ist, werden wir Vollgas geben, wir brennen drauf, dass wir den Start bekommen und einfach das machen können, was wir am besten können. Kampfkunst einfach. Das Leben anderer besser zu machen.
Okay, das heißt, ja, wichtig ist dann an dein eigenes Ding, was du machst, das gut durchziehen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, weil wir Wing Chunler, wir kennen ja Streitgespräch, aber die Community im Wing Chun ist ja eine sehr zerrüttete eigentlich mit ganz vielen Stilen und Familien und es ist ja immer noch schwierig, glaube ich, da Verbindungen anzusetzen. Du hast gesagt, dass du ja teilweise andere Wing Chun Schulen von anderen Stilen berätst und da auch Ansprechpartner ein bisschen Bindeglied darstellst.
Richtig. Ich möchte halt einfach, dass das Wing Chun wieder im richtigen Licht einfach gerückt wird, dass wieder die tolle Kampfkunst einfach, auch mit den Werten, auch wie der Großmeister, der verstorbene Ip Man, das auch gepredigt hat, fürs Gute einfach verwenden und einfach wieder das Ansehen wieder erlangt, wie es damals auch war. Das ist so meine Mission für mich selber. Das ist eine tolle Kampfkunst einfach. Ich lebe dafür. Ich stehe dahinter zu 100%. Und klar, ich predige meinen Schülern jedes Mal, nütze es nicht aus Trotz. Zeig nicht, wie toll du bist, sondern wirklich nur im Ernstfall. Abschließend, mein Motto ist immer, es ist besser, ein Krieger im Garten zu sein, als ein Gärtner im Krieg.
Okay.
Das ist mein Motto in meiner Schule. Das ist
ein gutes Motto, ja.
Und ja, dafür stehe ich einfach.
Ja, sehr cool. Ja, ich bin ja jetzt schon seit 17 Jahren im näheren Ausland, sprich in Österreich. Wie schaut denn die Szene aus in Deutschland? Hast du da ein bisschen, kannst du uns da ein bisschen einen Überblick geben, auch als Außenstehenden?
Ganz ehrlich, ich sehe gar nichts, ich höre auch gar nichts.
Okay.
Die Leute, die mich anrufen, also ich wollte jetzt im November ein Seminar machen für die ganzen Wing Chun Schulen.
Okay.
Kam der Lockdown dazwischen. Also jetzt nach dem Lockdown werde ich mich mit den Leuten treffen und auch mal darüber mal sprechen und mal zuhören, was eigentlich so abgeht. Vielleicht können wir das ja im zweiten Podcast mal besprechen.
Ja, sehr cool. Sehr cool, wäre sicher interessant, weil ich glaube, die Szene ist ja trotzdem, ja, die ist ja auch aufgebrochen. Ich sag mal, zu der damaligen Zeit, wo ich da in der EWTO aktiv war, da war es ja im Endeffekt, da gab es die EWTO, dann gab es lange nichts. Und wir haben ja jetzt mittlerweile viele gute Leute auch aus anderen Stilrichtungen oder Familienrichtungen, die in Europa und in Deutschland speziell aktiv sind. Wäre vielleicht mal interessant. Ich habe ja auch gesagt, ich werde in diesem Podcast auch verschiedene Leute holen aus verschiedenen Wing Chun Stilen. Ich habe den Sifu Göxel habe ich noch am Freitag. Da werden wir dann auch ein bisschen sprechen von seiner Seite. Er macht diesen Hongkong-Style, wo er seine Gewichtung hält. Und ich glaube, irgendwann vielleicht ist mal interessant, dass man vielleicht mal so eine Expertenrunde macht, Wing Chun. Und dann würde ich dich natürlich sehr gerne mit dazu holen.
Sehr gerne.
Ja, mein Lieber, das war jetzt sehr, sehr interessant. Wir haben, glaube ich, ein paar Einblicke gehabt. Wenn ich jetzt in deiner Nähe wohne und Bock darauf habe, wo kriege ich Infos? Website hast du vorhin angesprochen. Wo finden die Menschen dich?
Also einfach Wing Chun Reutlingen eingeben.
Ja.
Findet man mich. Ich bin auf Facebook sehr stark vertreten, auf Instagram vertreten bin ich. Man braucht nur nach mir zu googeln und man hat mich schon. Also,
Na, perfekt. Genau. Dann sage ich Sifu Mohamed Inchi. Vielen, vielen Dank für den aufgeschlossenen und schönes Gespräch, was wir jetzt beide hier hatten. Ich hoffe, dass es viele Leute gibt, die Interesse haben. Einfach, ich werde im Pod unten nochmal deine E-Mail, deine Internetadresse veröffentlichen, wo man dich finden kann. Ansonsten können die Leute sich auch gerne an mich wenden. Und ja, ich hoffe, wir werden 2021 mal so ein gemeinschaftliches Seminar anbieten in Deutschland und in Österreich. Und dann haben wir vielleicht den einen oder anderen Hörer, der heute auf uns aufmerksam geworden ist, live vor uns. Bis dahin wünsche ich allen da draußen eine ganz, ganz coole Zeit und stark bleiben. Es wird auch wieder anders werden. Mohamed, vielen Dank an dich. Danke auch. Etwas zum Abschluss an unsere Hörer.
Bleibt gesund, haltet durch, wir schaffen alles.
Ja, sehr cool, dem können wir nichts entgegensetzen. Ja, dann, bis dann, alles, alles Gute.